Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Herzlich willkommen zum 213. Payment & Banking Fintech-Podcast. Bevor wir anfangen mit unserem heutigen Gast, möchte ich ganz kurz den Sponsoren danken, die den ganzen Podcast überhaupt erst möglich machen. Auf der einen Seite smartsteuer.de/fintech, ein Unternehmen aus Hannover, die halt ermöglichen, dass man seine Steuererklärung sich da einfach machen kann. Und auf dem Weg sind auch das Thema vorauszeitige Auszahlung der Steuernachzahlung vorher auf den Weg zu bringen und unter der URL smartsteuer.de/fintech auch die Möglichkeit für Fintechs was zu machen. Dann die Kollegen von Mastercard, die jeder kennt. Da wird möglicherweise gleich unser Gast auch nochmal was zu sagen zum Thema Mastercard und den anderen Karten-Issuern. Und die Kollegen von FinCompare, die sich da mal ganz gut selber vorstellen.
FinCompare ist ein Fintech aus Berlin, das mittelständigen Unternehmen dabei hilft, die besten Finanzierungslösungen zu finden, vergleichen und abzuschließen.
Genau richtig. FinCompare vereinigt den B2B-Finanzmarkt, indem es das Angebot von über 270 Finanzierern auf einem Marktplatz zusammengeführt hat. So erhalten Unternehmen immer das beste und passendste Finanzprodukt für ihren individuellen Finanzierungsbedarf.
Aber auch die Finanzierer haben entscheidende Vorteile, ihre Produkte über FinCompare anzubieten. Das Team von FinCompare hat eine Market Engine entwickelt, der die Anfrage des Kunden mit den Kriterien der Banken matcht. Aus diesem Grund werden Anfragen nicht gestreut, sondern nur an die passenden Finanzierer weitergeleitet. Für den Finanzierer bedeutet das, dass er immer qualifizierte und schrankfertige Kunden mit hoher Abschlusswahrscheinlichkeit erhält.
Zudem ermöglicht FinCompare Finanzierern mit dem Zugang zu dem Partnerportal die weitere Betreuung der eigenen Kunden. Dadurch können Kunden vermittelt werden, für die der Finanzierer kein passendes Produkt anbieten kann. Es entsteht eine Win-Win-Situation, da der Vermittler, also der Finanzierer, eine attraktive Provision erhält und dann auch die Kundenbindung steigern kann, weil er großen Einsatz bewiesen hat, doch eine passende Finanzierung für den Kunden zu finden.
Valentin, du bist heute zu Gast. Du warst schon mal hier vor langer, langer Zeit, ziemlich genau vor 3 Jahren, in der Folge 59. Damit habe ich schon mal gesagt, Valentin Stalf von N26, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch aufs Gespräch und den Zuhörern ein bisschen Hintergrund zu unserer Entwicklung geben zu können.
Ja, ich habe kürzlich einen Podcast von dir gehört mit OMR Philipp Westermeier und da dachte ich so, wow, das war echt ein richtig cooler Podcast. Den habt ihr, glaube ich, gemacht. War es in Graz oder wo war es? Also irgendwo jedenfalls in Österreich.
Ja, es war in Österreich, da konnte ich zurück in meine Heimat mal wieder kehren und wir haben das gemacht im Rahmen der Interactive West. Das ist so die größte Digitalkonferenz im Westen Österreichs, in Dornbirn. Und das war eigentlich ein wirklich gutes Gespräch mit Philipp und ich glaube, ich habe auch viel positives Feedback bekommen. Freut mich auch, dass dir der Podcast gefallen hat.
Ja, absolut. Und da hast du ja auch schon ein bisschen darauf referenziert oder ein bisschen in die Zukunft blicken lassen in dem Gespräch mit Philipp, weil Philipp fragt ja immer sehr zahlenlastig, ne, und will immer wissen, wo es weiter hingeht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Hintergrund, warum wir heute mal wieder zusammenkommen nach 3 Jahren. Magst du vielleicht mal ganz kurz sagen, warum du hier bist? Also außer, dass du natürlich immer interessante und spannende Informationen rund um euren Werdegang habt, aber ihr habt was Neues zu announcen, ne?
Absolut. Wir gehen in die USA. Wir starten heute in den USA mit unserem Produkt. Das heißt, wir werden heute die ersten paar tausend Kunden von unserer Warteliste in den USA auch N26 zugänglich machen. Wir starten dort wie in Europa auch mit einem kompletten Girokonto und einer Karte dazu, also eine Debitkarte auch in den USA. Wir haben das jetzt relativ lang vorbereitet, über die letzten 1,5 Jahre. Wir haben dort auch ein bisschen anderes Setup. Wir starten in den USA mit einer Partnerbank, mit der Axos Bank. Das wird den meisten Zuhörern jetzt kein Begriff sein, weil das eher eine White-Label-Bank ist, die im Hintergrund agiert. Aber vom Produkt her sehr, sehr ähnlich zu dem, was wir in Europa haben.
Es ist im Grunde genommen das, was ihr am Anfang in Europa mit den Kollegen von Wirecard auch gemacht habt, dass ihr erstmal eine Bank braucht, um die Hürde, die möglicherweise sonst ein bisschen größer ist, einfacher überspringen zu können?
Ich glaube, es gibt ein bisschen einen Unterschied zu dem, was wir in Europa am Anfang gemacht haben, weil die Wirecard natürlich am Anfang ganz, ganz viele Dinge für uns gemacht hat, die wir so als N26 nicht hatten. Heute sind wir in Europa eine Vollbank mit allen Funktionen, die dazugehören und auch vom System, das wir haben, natürlich deutlich weiter fortgeschritten. Aber es gibt natürlich trotzdem viele Parallelen. In den USA macht unsere Partnerbank alles, was regulatorisch mit der Kommunikation zum Regulator zu tun hat, aber auch die komplette regulatorische Verantwortung liegt bei unserer Partnerbank, auch wenn wir von den technischen Systemen her da schon auf unseren eigenen Systemen agieren. Und in den USA, glaube ich, auch der größte Unterschied zu Europa ist der, dass dieser White-Label-Banking-Markt in den USA deutlich größer ist als in Europa. Also in Europa, damals, wie wir mit der Wirecard gestartet haben, hatten wir vielleicht zwei, drei Player, die wir uns angeschaut haben. In den USA haben wir uns jetzt, bevor wir uns für die Axos Bank entschieden haben, circa 30 bis 40 Player angeschaut. Das heißt, es gibt einen deutlich größeren White-Label-Banking-Markt. Und das führt auch dazu, dass man im Endeffekt viel bessere Konditionen hat und dass das wirklich auch ein Produkt ist, das man dazu kaufen kann, so eine White-Label-Banking-Lösung, wo das in Europa ja eher ein ganz, ganz starkes Projektgeschäft ist. Das wirklich, da gibt es einzelne Projekte, dass man also wirklich als ein Projekt aufsetzt. Und deswegen ist es in den USA auch stärker langfristig. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in den USA sehr lange auch mit unserer Partnerbank dort zusammenarbeiten, ohne eine eigene Lizenz zu.
Warum macht ihr das? Also warum sagst du, ist es schneller? Ist es eine Frage des Speeds? Oder was ist der Grund für die Axos?
Also ist eine Kombination. Also natürlich ist es ein Aufwand, eine neue Banklizenz zu holen, auch in den USA. Die USA ist auch regulatorisch nochmal, würde ich sagen, komplexer als in Europa. Und deswegen ist für uns immer das Allerwichtigste, und das war auch in Europa eigentlich für uns immer das Wichtigste, möglichst nah am Kunden zu sein. Und man hat dann die Entscheidung zu treffen, holt man sich jetzt über 2-3 Jahre in den USA eine, bewirbt man sich für eine Banklizenz, wo dann auch noch unklar ist, ob man die dann überhaupt bekommt in den USA, oder startet man mal mit einem Bankpartner, in unserem Fall die Axos Bank, und schaut dann mal, wie kommt das Produkt überhaupt an? Weil das Schlimmste ist ja, wenn man mal 2-3 Jahre investiert in eine Lizenz, in das Produkt, dann launcht und dann interessiert es niemanden. Und deswegen sagen wir eigentlich, wir wollen schnell auf den Markt gehen, vor allem schnell Kundenfeedback bekommen. Ja, da geht es jetzt nicht nur darum, schnell am Markt zu sein, sondern es geht darum, schnell zu verstehen, wird das Kundenprodukt gebraucht und kann man es auch schnell weiterentwickeln und wo müssen wir unser eigentlich Produkt noch anpassen, damit wir wirklich erfolgreich sind in USA.
Und du hast das Gefühl, was du gerade schon angedeutet hast, dass die Axos bzw. das Thema White Label Banking in den USA so viel weiter verbreitet und so viel auch möglicherweise schon mehr Marktreife hat, dass ihr auch auf relativ schnelle Anforderungen von euren Kunden und damit von euch auch ganz gut mit denen reagieren könnt, ja?
Absolut. Also es ist sicher so, dass es in den USA weiter fortgeschritten ist in Europa, aber Direktion war gar nicht immer das Thema, sondern es ist vor allem auch, wie man das finanziell aufsetzen kann. Wenn man in Europa nur mit 2-3 Playern spricht, dann ist es meistens so, dass 100% der Erträge zu diesen Partnern dann meistens gehen, also vor allem im Retail-Banking, weil die auch mit alten Systemen im Hintergrund arbeiten und die auch erstmal bezahlen müssen. In den USA ist es schon stärker so, dass wir da mit unseren Systemen arbeiten, aber wirklich die regulatorische Hülle von unserem Partner kommt, und auch auf der Profit-Seite und auf diesen Seiten haben wir da eine deutlich positivere Regelung und eine deutlich faire Regelung, würde ich sagen.
Hast du ein anderes Beispiel, wo die Axos Bank heute auch als White-Label-Bank für jemanden agiert? Also habt ihr eine Referenz?
Ja, die sind ja ganz groß. Ich habe jetzt hier ganz konkret im Gespräch, habe ich jetzt keine Namen von anderen, die ich nennen kann, aber die sind eine der bekanntesten Banken in Amerika in dem Bereich und sind, glaube ich, auch eine der profitabelsten Banken in ganz Amerika.
Okay, also auch, wenn man so schön sagen möchte, fast eine Softwarebank, ja?
Genau, also kann man sagen, aber die machen natürlich verschiedene Bereiche auch wieder im White-Label-Bereich.
Okay. Wenn man mal ganz, also du hast jetzt gesagt, was ihr tut. Also ihr macht den Schritt in die USA. Das war jetzt auch nicht mehr eine totale Überraschung, weil ihr und du, ihr habt darüber jetzt schon länger gesprochen und das Ganze auch angekündigt. Jetzt geht's wirklich live. Was ist der Hintergrund? Ist euch Europa einfach nicht mehr groß genug oder warum USA?
Wir denken eigentlich immer ganz, ganz stark aus der Kundensicht. Und wir haben einfach in Europa gesehen, dass wir für viele Kunden Bankgeschäft deutlich einfacher machen können, deutlich transparenter machen können. Und dass es eine ganz, ganz große Nachfrage gibt. Deswegen wachsen wir auch in Europa zum allergrößten Teil immer noch organisch. Und dann haben wir heute die Möglichkeit an unsere Kunden gegeben, in überall auf der Welt, Interessierten, die Möglichkeit gegeben, sich bei uns auf Wartelisten auch anzumelden. Also wenn du heute in Amerika bist oder auch schon relativ schnell, gab es eine Waiting-List für N26, wo du dich registrieren konntest. Das haben wir heute in Brasilien auch und in anderen Ländern, in Asien auch. Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass aus den USA großer Bedarf besteht. Wir haben heute schon in den USA über 100.000 Kunden auf dieser Warteliste und wir haben gleich bemerkt, dass es da einen ganz, ganz großen Bedarf gibt. Das zweite Thema ist, die USA sind einer der Märkte, die sicher vom Kulturellen näher an Europa liegen als jetzt andere Märkte. Also wenn man jetzt wirklich nach Asien geht oder so, ist es kulturell nochmal weiter entfernt, also von der Komplexität auch noch managebar. Und es ist natürlich schon auch ein Markt, der von der Kundenanzahl der potenziellen sehr attraktiv ist. Aber nochmal zurück, warum haben wir das gemacht? Weil wir glauben, dass es auf der ganzen Welt immer noch viel zu viele Menschen gibt, die sich mit schlechten Produktlösungen auf der Bankenseite herumschlagen müssen, mit schlechten Usabilities, mit intransparenten Gebühren. Und solange wir glauben, dass wir das für viele Menschen auf der Welt ändern können und es den Bedarf gibt, werden wir immer wieder versuchen, in neue Länder zu gehen. Und ich glaube, wir sind jetzt seit 2015 in Europa, also über 4 Jahre. Da haben wir uns eh Zeit gelassen, jetzt aus Europa rauszugehen.
Du erinnerst dich mit Sicherheit auch an Simple, oder? War das ein Vorbild für euch mal irgendwann?
Ich glaube, Simple ist auf jeden Fall eines der prominenteren Beispiele aus den USA. Es war sicher ein Unternehmen, das uns 2012, ja, wie wir über Gründung noch nachgedacht haben, wie ich noch bei Rocket Internet gearbeitet habe, das war sicher eines der Unternehmen, das damals sehr populär war. Ich glaube, da war ja auch danach oder kurz davor der Deal, dass Simple dann an BBVA verkauft wurde. Mhm. Man muss sagen, der Unterschied von dem, was wir heute machen, zu Simple ist wahrscheinlich einerseits die mobile Technologie, ja, dass wirklich heute das Smartphone natürlich in einem ganz anderen Zeitalter ist. Simple wurde ganz, ganz stark noch webbasiert entwickelt. Aber es war definitiv schon ein Produkt, wo wir damals gedacht haben, hey cool, dass man so Retail Banking machen kann. Das war sicher ein Vorbild damals, aber nachdem die dann verkauft wurden an BBVA, muss man sagen, hat sich Simple nie weiterentwickelt von dieser Prepaid-Kartenlösung zu wirklich Replace Your Bank. Und ich glaube, seitdem ist da nicht viel passiert und seitdem gibt es eigentlich in Amerika auch ein Vakuum. Und man muss auch sagen, dass, glaube ich, viele Investoren in den USA eigentlich von dieser Simple-Story abgeschreckt waren und deswegen eigentlich auch viel weniger Kapital in diese ganze Gründe eine neue Banksphäre gelaufen ist. Also Simple wurde ja damals, glaube ich, für 100 Millionen oder 200 Millionen verkauft. Das war eher ein Verkauf, der gemacht werden musste, um Simple sozusagen auch weiter aufrechtzuerhalten. Ich glaube, es gab damals nicht die Möglichkeit, da noch große Venture-Kapital-Runden zu raisen und Simple eigenständig weiter aufzubauen. Und dadurch waren, glaube ich, über Jahre hinweg Investoren eigentlich abgeschreckt, in diesen Bereich in den USA zu investieren. Und ich glaube, einer der großen Gründe, warum Simple sich dann nicht noch schneller weiterentwickelt hat, war einerseits dieser eher noch webbasierte Ansatz und das zweite definitiv, dass man zu spät eine vertikale Integration auch gemacht hat, also wirklich in auch Kernbanksystem gegangen ist, weg von Prepaid-Karte, mehr in Richtung, okay, die Value Chain auch zu ownen, auch im Bereich Processing und all diesen Themen.
Ja, in der Tat war das, glaube ich, wirklich so, dass das Frontend dort der Mittelpunkt war und die Prepaid-Karte einfach nur das Mittel zum Zweck war, um das Frontend vernünftig zu befüllen. Ne? Aber der eigentliche USP damals war wirklich, dass Banking mal anders aussehen konnte. Ne? Das war, glaube ich, für viele damals echt ein ganz gutes Vorbild. So 2011, 2012, weiß ich noch genau, ziemlich genau, wann ich das gesehen habe.
Ja, und ich glaube, was man auch sagen muss, es war gut für uns. Also einerseits, glaube ich, als Inspiration, ja, trotzdem noch ein ganz anderes Produkt, damals eben wirklich webbasiert. Aber das Zweite wahrscheinlich auch abschreckend für Investoren in Amerika, bis vor kurzem eigentlich, bis man gesehen hat, dass in Europa diese Idee der neuen Bankgründung populär geworden ist, hat eigentlich in den USA niemand daran gedacht, in eine Challenger-Bank zu investieren.
Ich wollte gerade fragen, also ihr habt ja Investoren von links und von rechts, wenn ich mal die Himmelsrichtung außen vor lasse und Europa mal in die Mitte setze. Sind das eure Investoren, die das jetzt irgendwie auch mit euch in den USA ausprobieren wollen, euch ein bisschen dahin treiben? Du hast zwar gerade gesagt, klar, der Markt ist groß, die Nachfrage ist groß, aber wollen die das einfach auch jetzt mal sehen?
Ja, wir sind, wie ich vom Anfang gesagt habe, wir sind ein sehr opportunity-getriebenes Unternehmen. Maximilian, mein Co-Founder und ich, wir führen dieses Unternehmen eigentlich nach sehr stark, also getrieben mit unserem Führungsteam gemeinsam. wir sind jetzt nicht so, dass unsere Investoren hier anrufen und sagen, wir müssen in die USA gehen oder sowas. Wir besprechen natürlich Opportunities mit unseren Investoren, aber die Entscheidung liegt ja bei unserem Team hier in Europa. Und ich glaube, es ist eine Opportunity, die wir gerne als Team nehmen würden. Und deswegen sind wir in die USA gegangen. Und nochmal zurück, ich glaube, wenn wir sehen, dass wir für viele Leute Banking verändern können, dann ist das der hauptsächliche Ansporn für uns, auf neue Märkte zu machen.
Siehst du in den USA irgendeine Challenger-Bank? Du hast gerade gesagt, dass die amerikanischen Investoren abgeschreckt waren bis vor kurzem, bis sie gesehen haben, dass in Europa die eine oder andere Challenger-Bank ja wirklich richtig erfolgreich ist. Ihr als prominentestes Beispiel, aber ja auch ein paar andere nicht so schlecht unterwegs sind. Siehst du in den USA einen Wettbewerber an der Stelle?
Also was wir in den USA sehen, ist einerseits Venmo, also Peer-to-Peer-Payments, die deutlich weiterentwickelt sind, die sehr, sehr stark auch auf Wallet verwendet werden dort. Das ist das eine. Was wir sehen, ist zum Beispiel Square Cash. Square Cash ist ja eine Weiterentwicklung von dem System, eigentlich Zahlungssystem von Square, kennen wir in Europa als iSettle zum Beispiel. Und die haben auch begonnen, eben so eine Art Karte herauszugeben, also das heißt Square Cash. Und die haben eine extreme Traction. Wir haben, glaube ich, schon über 9 Millionen Kunden auf dieser Karte. Ist eigentlich eine ganz simple Art Prepaid-Karte. Gehen aber auch ein bisschen auf eine andere Target-Group, so eher so underbanked. Ja? Und dann gibt es Leute, die verwenden das dann eher wirklich als Bankkonto. Und das sind so Anzeichen, wo wir sehen, da gibt es viel Bedarf. Aber eigentlich, wenn man sich diese Produkte anschaut, dann sind die nicht wirklich weit entwickelt. Und das glauben wir schon, dass wir mit unseren Produktfeatures, die wir in Europa haben, die wir jetzt auch nach Amerika bringen, gute Position haben. Es gibt dann auch noch eine kleinere Challenger-Bank in den USA, die es seit ein paar Jahren gibt, die aber auch ein bisschen mehr so Richtung Underbanked geht und versucht, Leute, die kein Bankkonto haben in den USA, mit einem Konto zu versorgen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der einzige Player dort, der ein bisschen so in dem Konkurrenzbereich sitzt. Aber wir sind definitiv die Ersten, die aus Europa mit einer Vollbank dort in Amerika auftreten. Und das ist, glaube ich, ein sehr gutes Timing.
Was ist in den USA anders? Also du hast gerade über Funktionen gesprochen. Du gehst mit den Funktionen, die du aus Europa kennst oder die wir in Europa von euch kennen, geht ihr in die USA. Gibt es da aus eurem Wissen bisher, aus eurem Research bisher etwas anders Notwendiges? Also gibt es weniger, gibt es mehr? Hast du da ein anderes Setting bei den Leuten, die Online-Banking betreiben?
Ja, also in den USA hat das Kartengeschäft einen viel größeren Anteil. Also heute in den USA wird ja teilweise Miete auch über die Karte bezahlt und solche Themen. Das heißt, es ist eigentlich nicht so sehr überweisungsgetrieben, das ganze der Zahlungsverkehr, sondern viel, viel stärker durch die Karte getrieben.
Bringst du das Thema Scheck irgendwie noch mit rein?
Ja, ich weiß gar nicht, wir haben mal darüber diskutiert, dass da kann man so Produkte integrieren, die für dich das digitale Check Cash-In machen, Check, also den Check eincashen. Wir haben uns mal diskutiert, ob wir das aufnehmen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob wir das jetzt wirklich aufgenommen haben. Ist aber auch ein Nischenthema, ein bisschen in den USA stärker geworden. Also Simple hatte das, glaube ich, ganz früher als digitaler Scheck. Das ist aber kein großes Thema für uns.
Okay.
Aber zurück sozusagen nochmal zu dem, was anders ist in den USA von der Funktion. Also Kartengeschäft hat einen größeren Anteil. Das, was auch anders ist, ist, die Leute überweisen weniger sozusagen über die traditionelle Banküberweisung. Und das ganze Thema Rewards und Bonusprogramme sind natürlich viel größer in den USA, weil es ein anderes Niveau der Interchange auch gibt. Also in den USA ist die Interchange im Gegensatz zu Europa ja nicht gecapped. Und daher gibt es auch viel mehr Prozent, die man dazu verwenden kann, bei jeder Transaktion in Bonusprogramme zu stecken. Und was bedeutet das konkret für unser Produkt? Wir haben uns bewusst dazu entschieden, in den USA auch mit einer Debitkarte in den Markt zu gehen. Am ersten Schritt nicht mit einer Kreditkarte. Warum? Weil wir auch in den USA einen riesigen Trend sehen von Leuten, die mehr auf Debitkarte gehen. In den USA ist dieses ganze Geschäft Revolving, Kreditkarte, man hat verschiedene Kreditlinien, überall wird man gecharged, relativ groß. Und es gibt aber einen Teil der Kunden in den USA, die davon irgendwie genug haben, von dieser Intransparenz und die zurückgehen wollen auf eine einfache Debitkarte, wo sie wirklich sehen, wie viel habe ich am Konto, was ist da wirklich gebucht und wie viel bleibt mir über. Und den Trend, den wollen wir aufgreifen. Das zweite Thema hinsichtlich Bonusprogramme. Wir werden in den USA jetzt auch bis zum Public Launch, da sind wir schon ein bisschen im Testing, ein Produkt das launchen, das nennen wir Perks. Das heißt so ein kleines Bonusprogramm für Kunden, wo man verschiedene Rabatte bei verschiedenen Händlern bekommt. Und dieses Produkt werden wir aber auch nach Europa bringen. Also dieses Produkt werden wir, nachdem wir das in den USA gelauncht haben, auch so nach Europa bringen. Das heißt, für uns ist auch immer ganz wichtig, was lernen wir in einem Markt, weil der vielleicht da ganz speziell, weil ausgebildet ist. Was können wir davon eigentlich wieder nach Europa bringen? Und das dritte Thema, das zusammenhängt eigentlich mit dem ersten Thema Karte. Wir starten jetzt mit einer Debitkarte. Wir werden aber sicher im nächsten halben Jahr, dreiviertel Jahr auch stärker das Thema Kreditkarte nochmal aufgreifen. Da wollen wir aber mit einem bisschen innovativeren Produkt auf den Markt kommen, wo man dann vielleicht sich entscheiden kann, bucht man das sofort von seinem Konto oder bucht man es in einem Monat? Weil wir glauben, dass der Markt in den USA vor allem und der ganze Kreditkartenmarkt auch ein bisschen mehr Transparenz braucht. Und dieses Produkt werden wir aber auch langfristig nach Europa bringen. Und wir wollen ja im nächsten Jahr auch in Brasilien starten. Und dort ist ja Kredit nochmal ein größeres Thema. Wenn man sich den brasilianischen Markt anschaut, da geht ohne der Kreditfunktion fast gar nichts. Und deswegen nehmen wir eigentlich die USA jetzt als Lernmarkt für uns, auch ins Kreditkartenthema zu gehen und werden dann das auch in andere Märkte bringen.
Weil ich wollte gerade sagen, momentan habt ihr ja in Europa wirklich die Kreditkarte gar nicht drin. Ne? Ihr habt zwar einen Kredit an dem Konto und ein Dispo am Konto, aber eine richtige Kreditkarte gibt es ja auch in den höherwertigen Konten momentan nicht. Ne?
Nein, gibt es gar nicht. Also weil eben auch in Europa kann man eigentlich, muss man sagen, fast alles abdecken über eine Debitkarte mit einem Überziehungsrahmen. Mhm. Aber in Zukunft ist das ein Thema, das wir uns überlegen. Aber da darf man jetzt nicht so an die ganz klassische Kreditkarte denken, sondern wir werden schon versuchen, ein bisschen Innovation da auch reinzubringen, dass man zum Beispiel Transaktionen auch verschieben kann und sagen kann, okay, wir sind jetzt auf meiner Kreditkarte, ich will die aber jetzt gleich aufs Konto gebucht haben und ich verschiebe die ins andere Konto zum Beispiel.
Ja, macht Sinn. Sag mal, was ich ja gesehen habe, und das hattest du bisher noch nicht gesagt, aber wir haben so ein bisschen über den Karten-Issuer gesprochen und das ist gerade über die Karte gesprochen, deshalb passt die Frage vielleicht. Bisher habt ihr Mastercard, ihr geht in den USA jetzt mit Visa voran und du hast es gerade schon ein paar Mal gesagt, USA ist ein Testmarkt und ihr versucht dann nachher auch die Dinge, die ihr irgendwo gemacht habt, die dann erfolgreich sind, auch in die anderen Märkte zu bringen. Jetzt geht ihr mit Visa, warum? Und nicht mehr mit Mastercard.
Ja, Mastercard ist wirklich ein sehr, sehr guter Partner auch hier in Europa. Also man muss sagen, Mastercard hat eine extrem starke Brand in Europa auch. Und die History von Visa in Europa ist ein bisschen schwieriger. Visa war ja in Europa geowned von den verschiedenen Banken und wurde dann vor ein paar Jahren, glaube ich, erst dann wieder etabliert als eigenständiges Unternehmen.
Ich glaube, 3 Jahre ist her oder sowas.
3 Jahre ist es her. Und daher war Visa in Europa, würde ich sagen, in den letzten Jahren etwas angeschlagen und nicht so reaktionsfähig wie Mastercard. Wir haben aber herausgefunden, eigentlich, dass in den USA Visa gleich aufgestellt ist wie Mastercard, vielleicht sogar von der Brand noch ein bisschen mehr visible ist. Und für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch für die Zukunft, für die Märkte, in die wir noch gehen, also ich habe über Brasilien gesprochen, wir würden gerne danach noch internationale Märkte machen in den nächsten Jahren, dass wir uns da schon die Option offen halten, mit dem Partner zu gehen, der in dem jeweiligen Land vielleicht besser repräsentiert ist. Und das ist in jetzt Europa, USA sehr, sehr ähnlich. Aber bei anderen Ländern gibt es da schon noch teilweise Unterschiede. Und deswegen war es für uns wichtig, auch mal mit einem anderen Partner zusammenzuarbeiten.
Okay. Also ich habe die in den letzten Jahren ja auch ganz gut kennenlernen dürfen, die Kollegen von Visa und auch von Master. Aber VisaCard oder Visa war halt auch immer wieder ein Partner hier von Figo, von dem Bankathon. Und die waren halt auf dem Thema API deutlich vor, also eine API-Plattform zu haben, alles API erreichbar zu haben, ihre ganzen Funktionen deutlich vor den Kollegen von Mastercard, jedenfalls in der Vergangenheit, in den letzten 2-3 Jahren habe ich das so wahrgenommen.
Ja, ich glaube, in Europa ist ja unsere Entscheidung schon viel älter. Also wie du richtig gesagt hast, ich meine, vor diesem Verkauf, glaube ich, war es eine Zeit lang ein bisschen schwieriger. Und heute, glaube ich, wir sind super zufrieden mit Mastercard. Wir haben ein Top-Team. Wir haben uns erst vor ein paar Wochen auch mit dem CEO von Mastercard getroffen, der bei uns hier im Büro war, in Berlin. Wir haben einen ganz engen Kontakt zu dem europäischen Team. Aber für die USA wollen wir eben auch jetzt mal schauen, wie funktioniert das mit Visa. Und für uns ist eben ganz wichtig, wie stellen wir uns global am besten auf. Ich meine, das ist ein Markt, da gibt es nur 2 Player praktisch. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass man mit beiden zusammenarbeitet.
Ja. Wir sprechen gerade so ein bisschen über Technik und vielleicht dazu auch noch eine Frage. Ihr macht ja momentan, wenn ich das richtig verstehe und wenn ich euch so betrachte, macht ihr ja relativ viel zentral aus Berlin. Auch technologisch macht ihr ja relativ viel zentral. Ihr habt ja eure Büros noch in Brasilien, jetzt mittlerweile auch in Wien und ich glaube auch Vertriebsbüros noch woanders. Wie wird es in den USA sein, technologisch? Macht ihr trotzdem das meiste aus Berlin heraus oder braucht ihr ein eigenes Team, braucht ihr ein eigenes Betriebsteam in den USA? Wie wird das aussehen?
Ich meine, wir haben mittlerweile ca. 1000 Mitarbeiter hier in Berlin, ein bisschen mehr. Wir haben 80 bis 100 Mitarbeiter in Barcelona. Barcelona ist ja auch Produkttechnologie, also Barcelona ist wirklich nur Produkt und Technologie. In Berlin haben wir ja auch Customer Service, Operations, Marketing, also wirklich das Headquarter. Aber auch ein ganz, also unser größtes Produkt- und Technologieteam sitzt immer noch in Berlin. Das zweitgrößte haben wir in Barcelona. In Wien haben wir auch einen Produkt- und Technologiestandort aufgebaut. Also wird auch nur Produkt und Technologie geheiert. Da starten wir jetzt mit den ersten 5 bis 10 Leuten im September on the ground, würden da aber langfristig gerne ein Büro aufbauen, das zwischen, würde ich sagen, 100 und wenn wir es schaffen, 300 Mitarbeiter hat. Das heißt, wir haben in Europa ganz klar eine Office-Strategie mit jetzt den 3 Offices, die wir haben, Barcelona, Berlin, Wien. Wo auch alle 3 davon vor allem Produkt und Technologie machen, mit Berlin eben die anderen Funktionen dazu. In den USA kommt dazu noch, dass wir dort natürlich auch Marketing haben und lokale Marktfunktionen und circa ein Entwicklerteam, das irgendwo zwischen 30 und 50 langfristiger sein wird. Heute irgendwie, glaube ich, 30 sind. Wir würden uns gerne bis Ende des Jahres so auf 50 aufbauen. Produkt und Technologie. Dieses Team hat natürlich ganz, ganz stark an dem US-Launch gearbeitet, vor allem an den lokalen Integrationen zu Payment-Schemes, zu Processing, aber auch Integration mit unserer Partnerbank. Langfristig setzen wir unsere Teams aber relativ location-unabhängig auf. Ja, also wir bauen zum Beispiel gerade auch in Barcelona 3-4 Teams auf, die an den USA arbeiten werden. Und heute auch haben ja viele, viele Teams aus Europa in den USA unterstützt. Das heißt, man muss sich das eher so vorstellen, dass man Teams hat, egal wo die gebased sind, die einen gewissen Purpose haben. Die arbeiten dann an USA oder die arbeiten zum Beispiel an Payment. Und je nachdem, ob das jetzt eher ein zentraleres Thema ist, das wir global sehen, oder eher eine lokale Partnerintegration, sind die dann im USA-Team oder im globalen Team. Aber wenn die zum Beispiel USA-Team sind, dann bedeutet das gar nicht, dass die unbedingt in den USA sitzen müssen. Die können dann auch in Barcelona sitzen.
Okay.
Warum machen wir das so? Vielleicht noch ein
Nachsatz. Ja, klar.
Wir haben schon gesehen, dass wir in Europa sehr, sehr gut Talent rekrutieren können. Und dass das Talent in Europa verglichen mit den USA noch deutlich günstiger ist für das und man bekommt es überhaupt. In den USA, dadurch, dass auch die Einwanderungsregelungen so, so streng sind, kann man eigentlich fast niemanden relocaten. Und wir haben heute bei den über 1000 Mitarbeitern, die wir in Berlin haben, über 50 verschiedene Nationalitäten. Der ganz kleine Teil ist überhaupt in Berlin geboren. Ja, also wenn überhaupt 5%, ich glaube, das ist deutlich weniger. Ich glaube, das sind 2%. Und das ist in Europa deutlich einfacher und daher können wir in Europa auch mehr und deutlich besser rekrutieren als in den USA. Und deswegen haben wir auch ein ganz klares Bekenntnis zum Standort Europa und zum Standort Berliner.
Okay. Mal gucken, was Herr Trump dann irgendwann dazu sagt, ne? Wenn ihr dann plötzlich sozusagen die größte amerikanische Bank seid und wir alle aus Berlin das herausmachen. Nein, denn
ja, dann haben wir noch also, Zeit, ja.
Vielleicht ist dann hoffentlich nicht mehr da. Ihr betreibt eure ganze Plattform auf Amazon AWS, oder?
Genau, wir sind heute komplett in Cloud-based und machen das mit AWS.
Okay, und deshalb, dafür braucht ihr sowieso nicht irgendwo eigenes Hosting-Center und ein weiteres aufbauen, sondern das ist sowieso quite easy, weil das sowieso entweder in den USA dann betrieben wird oder halt irgendwie, keine Ahnung.
Ja, das klingt wieder ein bisschen einfacher, als es ist, wie du es jetzt gerade gesagt hast, aber dadurch, dass es der erste Markt ist eigentlich, der auch in einer anderen regulatorischen Einheit ist, es gibt relativ strenge Datenschutzbestimmungen zwischen Europa und USA. Das heißt, man muss die Data Centers komplett neu aufsetzen. Mhm. Unser amerikanisches System ist schon komplett getrennt auch vom europäischen. Also das ist schon so, dass man das repliziert. Aber das sind jetzt wirklich Data Center, die mit den europäischen eigentlich, außer dass sie auch bei AWS arbeiten, eigentlich nichts zu tun haben. Also wir haben natürlich die Infrastruktur, das Team, wir haben den Code sozusagen ähnlich dort gestaltet, aber es ist wirklich ein komplett unabhängiges Datacenter dort.
Okay. Nutzt ihr denn jetzt auch in den USA die Kollegen von Mambu als Kernmarktsystem oder ist es da, dass ihr die Axos-Systeme benutzt?
Wir verwenden in den USA eigentlich, also nicht Mambu das Kernbanksystem, so zumindest soweit ich informiert bin. Mhm. Wir verwenden vor allem für das regulatorische Reporting dort unseren sozusagen lokalen Axos-Partner. Auch in Europa machen wir über Mambu vor allem Reporting zum Regulator, General Ledger-Themen.
Okay. Du hast schon ein bisschen über Partnerschaften gesprochen, über Axos gesprochen, über Visa gerade gesprochen, über Mastercard natürlich auch gesprochen. Ihr habt hier eine ganze Menge Partner, auch gerade in Deutschland, jetzt schon auf eurer, wie soll ich das sagen, in eurem Marktplatz drin. Nehmt ihr den einen oder anderen mit in die USA?
Also für heute haben wir das noch nicht geplant. Also wir starten in den USA. Ich meine, obvious ist TransferWise. Ja, TransferWise ist sicher ein Thema, das wir relativ schnell in den USA auch bringen werden. Die anderen Partner, da ist es ein bisschen schwieriger. Also wenn jetzt ein Raisin in die USA bringt, das wäre ein bisschen schwieriger. Ich kenne jetzt auch gar nicht den genauen Plan von Raisin, ob das geplant ist, in die USA zu gehen. Aber heute, glaube ich, gibt es in den USA eigentlich andere Partner, die wir dort integrieren werden, weil es einfach ganz, ganz wenige globale Fintechs gibt. Mhm. Und der USA-Fintech-Markt, das habe ich am Anfang schon erwähnt, schon auch deutlich fortgeschrittener ist. Also es gibt dort, in Europa haben wir ein bisschen das Problem, dass wir eigentlich sehen, dass es wenig Companies gibt, die schon in ganz Europa als Fintech agieren. Die meisten Partner, die wir da haben, sind noch ziemlich regional. Und in den USA, glaube ich, gibt es schon eine Chance, dort auch Partner zu integrieren, die wirklich einige Millionen Kunden schon haben. Und das werden wir uns in Zukunft anschauen, wird sicher spannend.
Das ist mit Sicherheit irgendwie auch ein bisschen leichter, ne? Weil du halt dort über Bundesländer redest und nicht über nationale Staaten mit unterschiedlichen Regeln und unterschiedlichen Sprachen. Gar keine Frage.
Das ist, ja, ich meine, das wird auch nochmal, kommt wieder darauf an. Also beim Kredit zum Beispiel ist das auch wieder sehr bundesstaatsgeregelt, aber ja, für einige Produkte ist es deutlich einfacher.
Ja. Wir sprechen jetzt gerade über das Thema, aber ihr habt für die USA einen Kollegen eingestellt, Nicolas Kopp.
Ja.
Magst du ein bisschen was zu ihm sagen, wer er ist, was er möglicherweise vorher gemacht hat?
Sehr gerne. Also Nicolas leitet ja als CEO unsere ganzen US-Aktivitäten. So stellen wir uns auch global auf. Wir haben immer jemanden, der das Land leitet, dort vor Ort. Nicolas hat auch vorher bei uns gearbeitet, also hier bei N26 in Berlin. War dann 2015 als one of the first employees eigentlich, hat er bei uns gearbeitet und hat dann im Laufe dessens mal ein Jahr Auszeit genommen und ist dann vor 2 Jahren, haben wir dann wieder zurückgeholt zu N26, wie er dann wieder gestartet hat, ist er nach New York umgezogen und hat unser US-Business dann vor 1,5, 2 Jahren gestartet, also mit auch einer Vorbereitungszeit schon in Europa. Und seitdem führt er unser US-Business. Davor hat der Nick über 5 Jahre bei Morgan Stanley gearbeitet in London und Hongkong. Und davor hat der Nick mit mir in St. Gallen studiert. Und wir kennen uns daher schon sehr, sehr lange und du weißt ja auch, mein Co-Founder Maximilian, wir kennen uns ja auch schon ewig. Und ja, ich glaube, es war immer ganz, ganz wichtig, diese Vertrauensbasis zu haben. Und eine ähnliche Vertrauensbasis haben Max und ich sicher auch mit Nick. Und er macht das super in den USA.
Ja, wahrscheinlich ist eine Vertrauensbasis auch hilfreich, wenn du halt irgendwie, wo sitzt der, in New York oder wo wird er
genau,
sitzen?
Genau, unser Office ist in New York, wir haben ja also mittlerweile...
Sechs Stunden Unterschied geht ja dann noch einigermaßen, ne?
Ja, genau, also das ist gar kein Problem eigentlich.
Also, aber trotzdem hast du natürlich einen kleinen Unterschied und ein bisschen Entfernung und deshalb ist Vertrauen natürlich dann wirklich auf der persönlichen Ebene wahrscheinlich auch ganz wichtig, dass du da für so einen großen und wichtigen Markt einfach einen vertrauensvollen Partner an der Seite hast, ne?
Das ist das eine. Das andere ist auch, dass der Nick bei uns schon vorher gearbeitet hat eigentlich, ganz wichtig, dass er auch die Entry hier in die Company rein hat, dass er das alles versteht, dass er weiß, wen er hier wann anrufen kann. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Ja. Wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, dass ihr guckt, bestimmte Modelle, die gut funktionieren, dann irgendwie auch dem Bestandspartnern oder auch dem Bestandskunden zukommen zu lassen. Hat der US-Launch irgendwie sonstige Vorteile für eure Bestandskunden? Gibt es irgendwas, was ich als Kunde dann plötzlich jetzt tun kann, was ich bisher nicht konnte?
Also ganz kurzfristig eher nicht. Ja. Also ganz kurzfristig gibt es jetzt nicht ein neues Produkt, aber das eine Produkt, was ich schon erwähnt habe, ist das Thema, dass wir in den USA launchen werden in den nächsten Monaten, das dann auch gleichzeitig nach Europa kommt. Das andere Thema, was eher in Europa gelauncht wird, ist das Thema Shared Accounts. Das kommt dann auch in die USA, also in dem gleichen Abstand, vielleicht ein paar Wochen später oder früher. Das heißt, es gibt jetzt keinen immediate Effekt, aber das Perks-Thema ist etwas, was längerfristig sozusagen da auch kommt. Und genau.
Okay, und Shared Accounts ist das Thema, was du auch bei Philipp letztens mal ganz gut erklärt hast. Das geht über das Spaces-Thema hinaus, dass wir beide, wenn wir zusammen in Urlaub fahren würden, dann einfach auch gemeinsam einen Account haben und den darüber verwalten können zum Beispiel, ne?
Genau, das geht eigentlich so weit. Ich meine, Spaces kennst du vielleicht, wenn du das Produkt dir in letzter Zeit angeschaut hast. Du kannst dir da relativ einfach ein Unterkonto eröffnen und die nächste Funktionalität, die wir schon auch testen hier intern im Beta schon länger, ist, dass du sagen kannst, hey, ich lade dich jetzt ein zu unserem gemeinsamen Konto, da kannst du dann Transaktionen reinverschieben, rausverschieben und kannst wirklich zum Beispiel ein WG-Konto da machen. Wir können sagen, wir fahren gemeinsam auf Urlaub. Da gibt es ganz viele Use Cases. Kann aber auch nur der Use Case sein, wir kaufen ein Geschenk für einen Freund von uns und machen das Konto nachher wieder zu. Dieses. Ja.
Das, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, es gab mal die Advanced Bank, aber wahrscheinlich weißt du das gar nicht mehr, weil du viel zu jung dafür bist. Und das war eine der ersten Internetbanken in Deutschland. Und die Advanced Bank war damals die erste Bank, die so etwas wie Spaces, damals einfach Unterkonto genannt, eingeführt hat. Und alle, die damals bei der Advanced Bank waren, haben das mit großer Freude genutzt. Und dann ist die Advanced Bank irgendwann eingestellt worden und dieses Feature war weg. Und ihr wart die Ersten, die es dann irgendwie 20 Jahre später, wahrscheinlich sogar 25 Jahre später, wieder eingeführt haben.
Ja, wir werden uns das nochmal, ich werde nochmal mein Produktteam nochmal beauftragen, Ahnenforschung hier zu betreiben und zu schauen, wo es da noch gute Ideen dazu gab. Aber wir sind ja wirklich rangegangen eigentlich vom ursprünglichen Gedanken des Partnerkontos. Und wir haben uns das angeschaut. Ich habe eigentlich mit meinem Team gesagt, lass uns ein Partnerkonto launchen. Und dann hat das Team gesagt, das können wir aber besser machen. Und dann haben wir gesagt, wir machen eher was, was noch mehr Use Cases bedient. Also nicht nur eine Person da einzuladen und irgendwie eine Karte dazu zu nehmen, sondern wirklich irgendwie so ein Shared Account, der ähnlich funktioniert wie eine WhatsApp-Gruppe.
Ja, super. Also ich kenne das total. Also ich suche immer, wenn ich mit Freunden oder mit gemeinsamen Familien unterwegs bin im Urlaub, suchten wir immer irgendwelche Tools dafür und mittlerweile habe ich dann einige dafür gefunden. Aber das wirklich dann in Echtzeit sozusagen auf dem Konto zu machen, möglicherweise sogar dann eine virtuelle Karte dafür zu haben, ist natürlich einfach nochmal die Sahne auf dem Kuchen, ne, für sowas. Also total gutes Feature.
Ja, wir wollen uns auch schon, wenn wir es launchen, weil dann sehen wir mal, wie die Leute das wirklich verwenden.
Also ich bin ein gern genommener Beta-Kunde dafür.
Ja, gerne. Das Beta haben wir schon, aber jetzt kommt es eh bald. Da sage ich dir gleich Bescheid.
Ich habe eine Frage oder noch ein paar Fragen habe ich, aber eine treibt mich schon so ein bisschen um, wenn ich in die USA gucke und wir haben gerade über Wettbewerb gesprochen und ich habe da die Frage noch nicht gestellt, aber trotzdem lässt sie mich nicht los. Wie siehst du Apple in der Zukunft für euch? Ihr seid ja immer wieder auf den Keynotes, wo es irgendwie um das Thema Payment, um das Thema Banking geht, auch drin. Also Chapeau dafür, als deutsches, als europäisches Unternehmen davon von Apple immer wieder gefeatured zu werden. Sei es bei Siri oder bei der Watch und bei allen möglichen Sachen. Wie siehst du sie zukünftig jetzt mit deiner eigenen Karte und auch schon mit dem Begriff Banking, den sie benutzt haben und wo sie auch das Thema Banking jetzt ins US reinbringen wollen?
Ja, also wir haben ja eigentlich sehr, sehr enges Verhältnis mit Apple. Also wir stimmen uns wirklich immer eng mit Apple ab. Wir sind ja auch immer meistens bei den Keynotes dabei. Wir haben einen sehr, sehr starken Developer-Kontakt zu Apple, zu den Development-Teams bei Apple, aber auch zu den Design-Teams. Natürlich positioniert sich Apple jetzt schon sehr etwas stärker auch im Konkurrenzbereich. Wenn du dir anschaust, das Produkt, das Apple auch announced hat, wie das Produkt Kredit dort announced wurde, das schaut schon sehr ähnlich zu unserem Kredit- und Overdraft-Screen aus. Auch wenn du dir anschaust, diese Metal-Karte, die auch Apple announced hat, schon auch sehr ähnlich zu, würde ich sagen, unserer Metal-Karte vom Design und vom Approach her. Das ehrt uns eigentlich. Ja, dass die Design-Company, die eigentlich weltweit für das beste Design steht, uns, also zumindest, auch wenn sie sich nicht bei uns orientiert hat, aber zumindest sehr nah an unseren Produkten rausgekommen ist. Ganz konkret zum Thema Apple-Karte, das ist halt so ein Produkt, das wieder genauso wie in Amerika ganz viele Produkte auf den Markt Karten und Rewards geht, aber eigentlich nicht zum Ziel hat, komplett die Bank zu ersetzen. Und ich glaube, wir werden langfristig schon den Vorteil haben, dass wir das, was Apple machen, aber natürlich mit deutlich mehr Funktionalität. Und Apple macht das ja im Hintergrund mit Goldman zusammen. Und ich glaube schon, dass da man wird das sehen. Der Teufel liegt im Detail. Aber ich glaube, wir haben schon ein umfänglicheres Produkt. Und man hat es ja auch bei anderen Launches von Apple gesehen. Es gibt Apple Music. Und Apple Music, da hat man wahrscheinlich das allergrößte Login und das größte Ökosystem. Und trotzdem ist Spotify da sehr, sehr gut unterwegs. Wo das aber wahrscheinlich eins der wenigen Produkte ist, wo Apple ja erfolgreich ist. Es gab ja ganz viele andere Produkte in verschiedenen Nischen, wo es großes Announcement gab und dann das mäßige erfolgreiche. Aber ich glaube, es ist spannend für uns, weil mehr Attention auf die Category kommt. Also mehr Leute werden darüber nachdenken, hey, ich kann eigentlich nicht nur mit Bank of America banken, sondern ich kann mit Apple banken, aber ich kann auch mit N26 banken. Und das ist natürlich für uns gut, wenn in diesen Markt 500 Millionen Advertising reinfließen, um die Category Awareness zu schaffen, dann können wir sicher in den Windschatten da sehr, sehr gut mitwachsen. Vor allem, wenn wir eine breitere Funktionalität nochmal auch zur Verfügung stellt.
Also ich drücke euch da absolut die Daumen. Also ich sehe halt immer nur den strategischen Vorteil oder einfach den Vorteil, den Apple da hat, dass sie halt das OS ownen. Und wenn da wirklich dann plötzlich die Karte an Number One ist, weil du die Apple-Card bestellt hast und dann plötzlich das Thema Banking noch mit da reinkommt, dann ist es natürlich immer schwieriger, noch eine andere App da reinzubringen. Ne? Also ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich einig, dass die da einfach einen unfair advantage haben. Ne?
Ja, das ist das eine, da kann man sicher sagen, aber ich glaube von der Funktionalität, wirklich, Apple ist wirklich Karte. Also geht es wirklich um Card-Spending, Karte, nicht Konto. Und das andere ist, die bedienen halt immer nur 50% des Marktes. Ja, das also ist 50% ist Android und ich glaube, die 50%, die Apple bedient, können wir gut bedienen auch mit unserem Produkt. Und dann haben wir halt nochmal 50% on top.
Habt ihr 50% Marktanteil Apple und Samsung? Weil normalerweise würde ich sagen, hat Apple ja bei weitem nicht 50%, ne?
Ja, das stimmt. Wir haben aber gesehen bei unseren Kunden schon, dass wir wahrscheinlich ungefähr 50-50 haben. Ja. Ich weiß, es kann sein, dass sich recently das nochmal verändert hat. Ursprünglich hatten wir immer so ungefähr 50-50, aber du hast recht. Normalerweise, glaube ich, wird das nichts Falsches sagen, aber ist der Anteil wahrscheinlich eher so 70-60-70.
Ja, teilweise sogar heftiger. Ne? Also wenn du so die komplette Marktverteilung anguckst, bist du wahrscheinlich eher bei 80-20, aber in bestimmten Zielgruppen und deshalb fragte ich gerade so nach, kann ich mir das auch gut vorstellen, dass es dann eher 50-50-60-40 oder so
ist. Ja, es ist auch nochmal ganz interessant, auch bei jungen Kunden ist vor allem so, dass die mehr Android haben, weil es auch günstiger ist. Also es ist nicht immer nur die Korrelation mit, wir wollen nur die Kunden, die wir haben wollen, haben Apple, sondern es ist schon auch so, dass viele Kunden, die man sehr gerne hat, auch Android haben.
Ja, absolut. Was kommt jetzt nach dem Launch? Also du hast ein bisschen was schon gesagt, was noch an Funktionen kommt. Habt ihr noch ein paar andere Dinge so im Köcher, über die du schon sprechen kannst?
Wenige Sachen, die wir nicht announced haben, also wirklich dass die großen Produktthemen, die kommen, ist jetzt das Thema Shared Accounts, das kommt, über das ich schon öfter gesprochen habe. Das Kreditkartenthema ist noch ein bisschen weiter weg. Das Thema Perks, glaube ich, ein spannendes Thema. Also das wird auch, glaube ich, für Europa nochmal was sein, was neu ist, neu interpretiert, dass es in Europa noch nicht so stark gibt, dass wir auch aus Amerika dann nach Europa bringen werden. Und was ich schon ein bisschen sagen kann, ist, wir werden nochmal in den nächsten Monaten, im nächsten Quartal auch nochmal einen größeren Relaunch unserer Gesamt-App machen. Also wir arbeiten an ganz vielen Themen gerade in der App, vom Design her. Du hast vielleicht bemerkt auch, dass man das App-Logo von den Farben her ändern kann, wenn man ein Premium-Kunde bei uns ist. Das wird sich noch ein bisschen verändern und das wird sich auch in der ganzen App widerspiegeln. Wir ändern unsere Farblandschaft ein bisschen. Wir machen da ganz viel auf der Design-Seite. Wir werden ein paar neue Funktionalitäten in die App auch integrieren. Wir werden die Transaktionsliste, die du kennst, die sehr lange schon sehr ähnlich ausschaut, nochmal stark verändern in der Zukunft. Also gibt es ein paar neue Sachen, die wir so in den nächsten zwei Quartalen bringen, die, glaube ich, auch einen massiven Impact nochmal haben werden, auf wie unsere App eigentlich aussieht. Und warum ist das so? Wir haben ganz stark im letzten Jahr unser Team aufgebaut, also auch vor allem auf der Produkt- und Development-Seite haben wir das Team sicher nochmal verdreifacht. Und jetzt waren, glaube ich, mal die ersten 6 Monate wirklich auch viel Arbeit gemacht, viel Hintergrundarbeit auch. Und die nächsten 6 Monate wird jetzt auch noch viel mehr im Frontend auch nochmal ankommen.
Okay. Sag mal, jetzt geht ihr ja in die USA und du hast über Brasilien gesprochen und sowas. Können sich jetzt die deutschen, die europäischen Banken zurücklehnen und können sagen, ach, jetzt haben sie keinen Fokus mehr auf Europa und gucken sich eher die ganze Welt an und können einfach weiter sagen, okay, wird schon nicht so schlimm sein und die werden in Europa nicht weiter wachsen?
Also wir haben natürlich einen totalen Fokus auch noch auf Europa. Also Europa ist einer unserer Kernmärkte. Deutschland ist einer unserer Kernmärkte. Frankreich, Spanien. Wir haben in Europa 3,5 Millionen Kunden. Das ist ein ganz, ganz kleiner Kundenstamm von 350 potenziellen Millionen oder Marktgröße. Das heißt, Europa ist weiterhin auch unser Fokus. Und das wird sich auch nicht ändern. Ich glaube eher, dass wir hoffentlich noch schneller auch Innovationen bringen können, weil wir eine globale Produktvision haben und sowas wie Perks, die wir jetzt in den USA launchen, eigentlich global launchen. Sowas wie Bases eigentlich global launchen. Sowas wie Kreditkarte global launchen. Das heißt, ich glaube, wir werden eigentlich noch mehr Innovationskraft auch nach Europa bringen und noch mehr Learning auch aus den anderen Märkten. Also das Learning aus Amerika hier anzuwenden, das wir ja heute auch schon machen, wenn wir in Frankreich das lernen, bringen wir es nach Deutschland. Das wird, glaube ich, eher dafür sorgen, dass die Innovationsgeschwindigkeit nochmal nach oben geht.
Wenn du auf die nächsten 6, 12, 24 Monate guckst, was habt ihr für Ziele genommen? Du hast über 100.000 potenzielle Beta-Kunden gesprochen, die gerade schon auf der Warteliste stehen. Was glaubst du, wann kommt die erste Null hinten dran bei den Kunden? Und was ist so das Ziel für die nächsten, lass uns über die nächsten 12 Monate sprechen.
In Amerika speziell ist, glaube ich, das jetzt extrem schwierig vorherzusagen. Ich meine, wir sehen einen guten Demand, auch über die Waiting-List, was wir bisher gesehen haben. Wir müssen aber erst wirklich lernen, wie die Kunden das Produkt dort verwenden. Es ist auch sicher nicht so, dass wir da jetzt launchen und das dann sofort explodiert. Ich würde mich freuen, wenn das passiert, aber wir müssen sicher viel lernen jetzt auch in den nächsten 6 Monaten, das Produkt an der einen oder anderen Seite nochmal anpassen. Und ich meine, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt mal die 100.000 erreichen. Das ist sicher das erste Ziel, die 100.000 Kunden dort zu erreichen. Und dann von dort sind sicher die Millionen das nächste Ziel.
Kann es sein? Würdest du sagen, in 12 Monaten eine Million, dann war es ein Erfolg?
Ja, also ich glaube, wenn wir in 12 Monaten eine Million kriegen, ist es definitiv ein Erfolg. Es kann aber auch länger dauern. Also es kann auch 12 bis 18 Monate dauern, vielleicht ein bisschen länger. Ich glaube, aber wenn wir in 12 Millionen, so wie du es gesagt hast, wenn wir in 12 Millionen es schaffen, in 12 Monaten es schaffen, auf 1 Million Kunden zu kommen, war das sicher ein Top-Erfolg und sicher eine sehr, sehr gute Entscheidung, dort zu launchen. Mhm. Ich meine, 1 Million Kunden, das klingt immer so leicht, aber ist auch noch 1 Million Kunden in Europa. Geht jetzt das bei uns schneller, weil wir etabliert sind und wir haben in wenigen Monaten bauen wir dann 9 Millionen Kunden auf. Aber wenn wir neu in den Markt kommen, ist das schon eine Ansage, relativ schnell 1 Million aufzubauen.
Habt ihr über sowas nachgedacht? Fällt mir gerade noch ein, die Frage, weil ich gerade auch ein bisschen über Klarna nachgedacht habe in den letzten Tagen. Habt ihr über sowas nachgedacht, wie Klarna es gerade in den USA verfolgt hat, über Testimonials?
Ich weiß gar nicht, was Klarna in den USA genau gemacht hat.
Die haben doch mit Snoop eine Kooperation und Snoop hat sozusagen ein paar Shares an Klarna bekommen und dafür ist das neue Testimonial für Klarna.
Ja, ich meine, wir denken immer wieder über Testimonial-Kampagnen nach, aber wir denken eigentlich ein bisschen anders drüber nach. Wir denken eigentlich meistens, wir werden vielleicht etwas machen, wo wir viel stärker noch über unsere Kunden sprechen. Wir brauchen da eigentlich gar nicht unbedingt so prominente Testimonials, sondern es ist, glaube ich, ganz wichtig auch zu kommunizieren, wer uns benutzt, wie die Leute damit zufrieden sind und was die an N26 nützen. Das ist immer ein valider Punkt und wir überlegen uns auch immer wieder so den ein oder anderen Testimonial zu machen. Wenn jetzt jemand nicht ganz so prominent ist, dann heißt das ja nicht Testimonial, sondern Influencer. Und das probieren wir, machen wir immer wieder und da haben wir auch verschiedene Kampagnen immer wieder. Das müssen dann aber auch Leute sein, die wir nicht nur zukaufen, sondern die sich wirklich dann auch mit N26 identifizieren. Und das passt oft bei manchen Influencern sehr, sehr gut, weil die eben auch sehr digital sind und dann auch gerne über unser Produkt sprechen.
Kannst du darüber nachdenken, das Testimonial der Orangen Bank aus Frankfurt, was aber schon lange in Dallas wohnt, zu gewinnen?
Ja, könnte man machen, stimmt. müssen wir schauen, ob das beste Investment ist für die ersten 40 Millionen.
Nein, nicht.
Und ehrlich gesagt weiß ich nicht, was da bezahlt wird.
Nee, ich glaube, das ist ehrlich gesagt eine ganz, ganz lange persönliche Beziehung und deshalb ist es wahrscheinlich auch schwierig. Ich habe eigentlich ehrlich gesagt gar keine Fragen mehr. Hast du noch was wir bisher vergessen haben zu eurem US-Start, der heute announced wird? Und können Leute wirklich ab heute ein Konto eröffnen? Also können sich nicht mehr nur auf die Warteliste schreiben, sondern können ein Konto eröffnen, ja?
Nein, also ab heute können die Leute in den USA, werden von der Warteliste, auf der wir schon 100.000 haben, jetzt die ersten 10.000 eingeladen, dann wieder 10.000, das geht so weiter über die nächsten Wochen. Aber jeder, der sich auf die Warteliste schreibt, der kommt natürlich als erstes dann dran. Wir arbeiten das einfach chronologisch ab. Und der Public Launch, wo sich dann wirklich jeder direkt ein Konto holen kann, der findet dann Ende Sommer statt. Aber jetzt geht es wirklich an den Public. Also bisher hatten wir nur interne Beta, wo wirklich mit jedem Kunden, den wir gekannt haben. Aber ab heute gibt es Kunden, die wir vorher noch nie gesehen haben, die dann bei uns ein Konto eröffnet haben.
Cool. Freust du dich drauf?
Ich freue mich sehr drauf. Es ist ein Riesenschritt für N26, ein Riesenschritt auch für das Team. Auch nochmal, das Team hat echt sensationell gearbeitet, auch über die letzten 12 Monate nochmal. Und ich glaube auch für viele ist es jetzt wirklich das Excitement über die nächsten 6 Monate, was wir alles lernen können, auch von einem schon nochmal anderen Markt als Europa.
Wahnsinn. Haben wir doch irgendwas vergessen? Also Wahnsinn, also warum sage ich das gerade? Weil ich erinnere mich sehr gut daran, als ich euch gesehen habe, 2013, 2012, bei Axel Springer, Papaya und was daraus geworden ist. Das war für mich gerade sozusagen ein spontanes Wahnsinn, was ihr in den letzten Jahren da aufgebaut habt. Absolut Hochachtung.
Ja, André, vielen Dank. Ich meine, du hast es ja von Anfang an verfolgt und ich glaube, die Motivation, die wir uns holen als Gründerteam, aber auch das ganze Team, das mit uns arbeitet, kommt vor allem von den Kunden, die wir haben und wo wir dann immer wieder coole Posts sehen und wo wir sehen, wie die Leute das auch verwenden und wie wir auch das Leben der Kunden verändern können, indem sie ein ganz, ganz einfaches und ein besseres Bankprodukt verwenden kann.
Valentin, ich danke dir für diese Einblicke in den USA-Launch von euch und freue mich auch darauf, auf die Resonanz. Ich bin gespannt, wie die Presse darauf reagiert, aber vor allen Dingen, ob es dann in Kürze dann wirklich zur nächsten Null hinter den 100.000 kommt. Ich drücke euch echt ganz, ganz stark die Daumen und freue mich auch auf die Innovationen, die daraus entstehen.
Vielen Dank, André, für die Einladung und für das Interview.
Alles klar. Danke dir. Viel Erfolg. Tschüss.